Der nun folgende Vortrag wurde bereitgestellt durch das Studierendenvorschlagsbudget. Das Studium Generale in Zusammenarbeit mit dem Institut für Ethik und Geschichte der Medizin. Im Rahmen der Vortragsreihe Ethik in der Medizin sprach Professor Dr. Gunnar Duttke aus Göttingen. Assistierter Suizid. Legal, illegal, halblegal.
Sehr verehrte liebe Frau Kollegin Bozzaro, sehr verehrter lieber Kollege Bolt, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die sehr freundliche Einführung und danke nicht zuletzt deshalb, dass ich heute den eigentlich schon zu einem früheren Zeitpunkt geplanten Vortrag gleichsam nachholen und ein bisschen mein schlechtes Gewissen abbauen darf. Krankheitsbedingt war es mir nicht möglich, zum eigentlich anvisierten Termin hier heute hier bei Ihnen vor Ihnen sprechen zu können. Lassen Sie mich bei der fundamentalen Thematik, die wir uns heute vorgenommen haben, auch ein wenig grundsätzlicher beginnen, bevor ich im Anschluss natürlich auf die Rechtslage im Detail zusteuere und mich insbesondere natürlich auch mit dieser neuen Strafvorschrift, dem Paragraphen 217 StGB, näher befassen möchte. Von Karl Jaspers ist der berühmte Ausspruch verbürgt, dass der einzelne Selbstmord, wir würden eher neutraler Suizid oder Selbsttötung davon sprechen, dass der einzelne Selbstmord als unbedingte Handlung nicht nach einem allgemeinen Kausalgesetz oder nach irgendeiner Art von Typologie begreifbar ist, sondern in seinem Ursprung, in seinem Ausgangspunkt ein inkommunikables Geheimnis des Einzelnen und damit letztlich auch des Einsamen verbleibt. Das heißt, der Suizid hat etwas an sich, was es außerordentlich schwer macht für die Angehörigen, für die Gesellschaft, vollständig begriffen zu werden. Und vielleicht gibt es aus der Lebensperspektive so etwas wie ein dunkles Geheimnis, das letztendlich gar nicht auflösbar und insbesondere auch gar nicht generalisierbar ist, sondern immer nur im Einzelnen und beim Einzelnen seinen Standort hat. Was wir von einem Suizid aber wissen, ist, dass irreversibel ein menschliches Leben verloren geht. Und wenn ein Leben verloren geht, dann geht immer natürlich auch eine vollständige Welt, die Welt des einzelnen betroffenen Menschen, verloren. Und das ist generell so und weckt generell schon tiefes Bedauern und Mitgefühl angesichts der bekannten eben Naturtatsache der unserer aller Sterblichkeit. Aber es weckt beim Suizidenten vielleicht in ganz besonderer Weise das Mitgefühl und insbesondere auch die Frage, ob so etwas, also ein Suizid, wie so etwas überhaupt geschehen konnte und ob so etwas überhaupt geschehen durfte. Ob es überhaupt dem Einzelnen gestattet ist, in dieser Weise über sein eigenes Leben mit irreversibler Folge zu verfügen, ungeachtet dessen, was die Gesellschaft sagt, ungeachtet dessen, was vielleicht Angehörige sagen oder welche Folgen dieser Betreffende dann hinter sich lässt. Die Frage nach der Erlaubtheit oder Verbotenheit des Suizids, Verwerflichkeit, moralische Verwerflichkeit, ist, wie Sie vermutlich wissen, Gegenstand der philosophischen Debatte seit mindestens 2000 Jahren. Es ist ein genuiner, zentraler Gegenstand philosophischen Nachdenkens. Und wenn man die Ansätze der Argumentation gegen das Erlaubtsein von Suizid mal klassifizieren wollte, dann kommt man ungefähr auf diese grundsätzlichen Ansätze. Der Suizid könnte ein Verstoß gegen Staat und Gesellschaft sein, ich vergröbere natürlich etwas, also aus der Perspektive einer staatlichen oder gesellschaftlichen Verfasstheit, die nicht den Einzelnen in den Vordergrund rückt, sondern sehr stark eben die Gemeinschaft und gesellschaftliche Verfasstheit priorisiert, wäre das ein plausibler Ansatz oder aber sich sozusagen aus der Herde einfach selbst davonstehlen, nicht im Mainstream mitlaufen, der Herde mitlaufen, die Angehörigen hinter sich lassen oder aber den Geboten einer höchsten Instanz zuwiderhandeln, das wäre ein weiterer Ansatz, oder aber einfach der Natur zuwiderzuhandeln, die Natur, die eigentlich bei allen Lebewesen auf Selbsterhaltung ausgerichtet ist. Allerdings eben nicht bei dem jeweiligen Suizidenten, bei dem diese Natur natürlich im Einzelfall dann offensichtlich versagt haben muss oder den Einzelnen zu etwas anderes gedrängt haben muss. Und modernistische Kritiker an dieser Art von Eigenmächtigkeit, die man darin erkennen könnten, würde vielleicht generell noch vermuten, dass Liebäugeln mit einem Suizid so etwas wie, eine moderne Gratwanderung, ein Spiel mit dem eigenen Leben sein könnte, riskante Dinge zu tun, die dann am Ende möglicherweise eben im Tode enden. Und die andere Perspektive, ganz gegenteilig, wäre natürlich die Freiheit des Einzelnen zu betonen, dass er eben als derjenige, der Rechtsträger, der Träger des Lebens, seines eigenen Lebens ist, unmittelbar verbunden mit diesem Leben, eben auch das Recht haben muss, dem eigenen Ableben oder dem eigenen Lebensperspektive Grenzen zu setzen, insbesondere Grenzen zu setzen, was noch ertragbar ist, und dann auch über ob und wann selbst die letzte Entscheidung treffen zu können. Also die Freiheit auch dann zu gehen, wenn man selbst den Moment als gekommen ansieht. Diese Freiheitsperspektive wird in moderner Zeit mitunter sogar noch erhöht zu einem Recht auf Suizid als Menschenrecht, bei manchen sogar als sozusagen Folgerung der Menschenwürdegarantie. Also wenn der einzelne Mensch, jeder einzelne Mensch nicht selbst ein solches Recht für sich in Anspruch nehmen dürfe in einer Gesellschaft, dann sei das keine Gesellschaft, die Würde des einzelnen Menschen respektiert und den Einzelnen als Subjekt in allen Dingen auch über das Lebensende entscheiden lässt, sondern letztlich über die Köpfe des Einzelnen hinweg Regelungen trifft und damit die Menschen ein Stück weit entmündigt. Ich greife nochmal die allgemeine Gefühlslage auf, wenn man es mit einem Suizid zu tun hat. Und das ist sicherlich so etwas wie ein Bedauern, insbesondere angesichts der Vorzeitigkeit des Geschehens vor einem natürlichen Lebensende. Und dieser Vorzeitigkeit hängt sozusagen der Verdacht an, dass es auch ein voreiliges Lebensende sein könnte, also etwas, was nicht unbedingt hätte sein müssen, etwas, was nicht als einzige Option, als notwendige Option gegeben war. Möglicherweise wurden andere Optionen vernachlässigt, lebensfreundliche Perspektiven nicht in den Blick genommen. Und der Reflex natürlich der Fürsorge, der Care, einen Menschen unbedingt abzuhalten. Und das genau ist auch unser Grundimpetus im geltenden Recht, dass wir natürlich davon ausgehen, dass der einzelne Suizident, solange er die Tat noch nicht vollzogen hat, ein hilfsbedürftiger, ein unglückseliger Mensch ist, der dementsprechend gesellschaftliche Intervention nach sich zieht. Insbesondere gewinnt dieser paternalistische Impetus dann aber seine besondere Schärfe, wenn man an rechtliche Verbote denkt. Und insbesondere bei unserem Thema gibt es sozusagen eine sehr stark geprägte Sichtweise, die sagt, dass der Suizid, wenn wir ihn schon nicht vermeiden können, als einzelnes Geschehen, dass er dann aber doch irgendwie als etwas Einzigartiges betrachtet werden muss, etwas, was Jaspers würde sagen, genauso wie Mayo, existenziell irritiert, ja, etwas, was sozusagen auf keinen Fall aber als Normalität hingenommen oder gar als Normalität gefördert werden sollte. Und damit sind wir mitten in unserem Thema. Wenn Sie an die neue Strafvorschrift denken, die ich noch näher vorstellen werde, geht es ja um geschäftsmäßiges Mithelfen, Mitwirken bei einem Suizidbegehren. Sie sehen also, es gibt einen nahtlosen gedanklichen Zusammenhang von grundlegenden Ausgangsassoziationen, die wir als Gesellschaft mit Suizidgeschehen oder dem Suizidphänomen verbinden und dem, was dann heute auch in die Form einer Rechtsvorschrift gegossen worden ist. Dass diese Thematik eine besondere durchaus erhöhte praktische Relevanz hat, brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht zu verdeutlichen. Wir haben in Deutschland jährlich mehr als 10.000 Suizidfälle, die vollzogen wurden. Die Soziologen sagen uns, sie dürfen also mindestens 1 zu 10 nehmen, wenn sie die Dunkelziffer mit einbeziehen wollen, also der versuchten, aber aus verschiedensten Gründen dann gescheiterten Suizidversuchen. Und sie dürfen weiterhin davon ausgehen, dass bei einem Suizidfall, sei es versucht, sei es vollendet, nicht nur der Suizident selber, die unmittelbar betroffene Person, sich selber jetzt körperlich oder was das Lebensrecht anbelangt, Schaden zugefügt hat, sondern dass im Kreise der Angehörigen und Vertrauenspersonen eine ganze Reihe von weiteren geschädigten Personen zurückbleibt, die mit betroffen sind von einem Suizidereignis. Und denken Sie an den demografischen Wandel, hat der sogenannte Alterssuizid eine gewisse besondere Bedeutung erlangt. Das heißt, insbesondere in höheren Lebenslagen, ich befinde mich gerade so in der Eintrittsphase, vor allem weil ich männlich bin, in der Eintrittsphase der erhöht gefährdeten Personen, statistisch betrachtet. Das hat natürlich eine besondere Rolle und trifft natürlich insbesondere unsere heutige gesellschaftliche Situation, die davon geprägt ist, dass, sagen wir mal, auch ein gewisses Misstrauen gegenüber der Machbarkeit, dem Machbarkeitspotenzial der modernen Intensivmedizin besteht, einer nicht flächendeckenden Kompensation durch Palliativmedizin, trotz erheblicher Anstrengungen in den letzten Jahren eines massiven Ausbaus der stationären und vor allem auch der ambulanten Palliativversorgung, aber eben doch dem Wissen, dass es hier Lücken gibt, dass man also keine Garantie hat, am Ende auf diese Weise im Sinne einer Alternative zum Suizid bestmöglich leidfrei, schmerzfrei, so erträglich wie möglich versorgt zu werden. Bei allen Anstrengungen und Erfolgen, die es in den letzten Jahren gegeben hat. Was ist nun die Haltung des Rechts zum Suizid und zur Suizidbeihilfe? Sie werden zu Recht vielleicht erstaunt sein, dass ich sehr stark den Suizid als solchen mit einbeziehe, obwohl unser Thema ja assistierter Suizid heißt. Die Hypothese geht natürlich dahin, dass die normative, insbesondere rechtliche Bewertung der Beihilfe kaum isoliert betrachtet werden kann, wenn man nicht die Einstellung, die Haltung von Recht und Gesellschaft zum Suizid selber als Haupttat, würden die Juristen das jetzt benennen, nicht auch mit einbezieht in die Betrachtung. Die Haltung des Rechts ist ambivalent und das ist sozusagen, knüpft unmittelbar an die schönen Einführungsworte von Frau Kollegin Bozzaro an und ich will Ihnen das mal verdeutlichen. Zunächst einmal ist mir wichtig, dass Sie mitnehmen, dass das Recht nicht nur aus dem Strafrecht besteht. Das ist eine gewisse Vorprägung, vielleicht durch viele Krimi-Abende und generell natürlich geprägt durch die besondere Bedeutung des Strafrechts. Aber unsere Rechtsordnung ist viel facettenreicher. Und wenn etwas im Strafrecht nicht geregelt ist oder nicht als verboten gekennzeichnet ist, dann besagt das über die Haltung der Gesamtrechtsordnung noch gar nichts. Ja? Ist sozusagen die Bewertung noch völlig offen. Wenn das Strafrecht natürlich entsprechende Strafsanktionen vorsieht für eine Haltung, für eine Verhaltensweise, dann ist die Bewertung klar, dann wird es als Unrecht, sogar als strafwürdiges Unrecht angesehen. Die Situation im Strafrecht, natürlich ist es besonders bedeutsam, ist dadurch geprägt, dass vor November 2015, wir müssen also jetzt trennen zwischen alte Zeit und neue Zeit, also vor November 2015, vor Verabschiedung der neuen Strafvorschrift, von der Frau Kollegin Bozzaro schon gesprochen hatte, waren wir im deutschen Strafrecht geprägt von einer Straflosigkeit nicht nur der Versuchten der Selbsttötung, vollendet macht es ja ohnehin keinen Sinn, weil die Sanktionen nicht mehr greifen können, aber auch versuchte Selbsttötung, generell straffrei gestellt, aber auch der jedweder Hilfeleistung, jedweden Beteiligung, sich beteiligen an diesem Suizidgeschehen, war von vornherein von Strafe freigestellt. Das ist durchaus eine deutsche Besonderheit gewesen. In vielen anderen Strafrechtsordnungen hat man die Suizidbeihilfe als Delictum sui generis unter Strafe gestellt. Österreich, Italien wären im nahen Umfeld Beispiele, Japan, Korea, ferne Beispiele. Warum hat Deutschland einen anderen Weg gewählt. Nun, das geht auf geschichtlich auf die Tradition zurück, die wir eben in der deutschen Rechtsgeschichte hier vorfinden, zurückgehend auf Friedrich den Großen, der seinerzeit in einer Kabinettsordre betont hat, dass der Suizident kein Verbrecher ist, sondern eine Person, die letztlich einen Unglücksfall erleidet und deshalb keine Strafe verdient. Und weil das für den Suizidenten selber gilt, kann es für den Gehilfen, der sich ja nur unterordnet unter das Geschehen und die Wünsche des Suizidenten, nichts anderes gelten. Bemerkenswert allerdings, dass sozusagen das Petitum dieser Kabinettsorde 1753, 55 etwa in dieser Zeit, die ja sehr stark geprägt war dadurch, den Suizidenten nicht mehr zu benachteiligen, auch seine Angehörigen nicht zu benachteiligen, es als strafloses, als hinnehmbares Todesgeschehen zu begreifen, verbunden war mit dem Hinweis, die Sache selbst aber so still wie möglich zu behandeln. Das heißt, schon damals war die Sorge mit involviert, man möge aber daraus keinen Gegenstand der öffentlichen Debatte machen. Warum wohl? Weil man die Sorge hatte, dass das dann möglicherweise schädliche gesamtgesellschaftliche Folgen hat, wenn jeder erfährt, dass man sich einfach so töten kann und es keinerlei Folgen nach sich zieht. Nun, also schon damals so dieses Dammbruch-Szenario offenbar in Reichweite. Aber diese grundsätzliche liberale Haltung des deutschen Strafrechts hat sich durchgesetzt. Unser deutsches Strafrecht ist sehr stark preußisch geprägt. Das preußische Strafgesetzbuch hat dann die entsprechende Straffreiheit mit aufgenommen. Das preußische Strafgesetzbuch 1851 war fast 1:1 die Vorlage für das Reichsstrafgesetzbuch und das ist die Grundlage immer noch unseres heutigen Strafrechts. Und weil, vielleicht das noch zu ergänzend, weil wir in unserem Strafrecht das sogenannte Prinzip der Akzessorietät etabliert haben, dass also die Teilnahme, die Beihilfe geprägt wird durch die Haupttat, auf die sie sich bezieht, hat das zu der Schlussfolgerung geführt, wenn die Haupttat kein Thema des Strafrechts ist, dann kann auch die Teilnahme jedenfalls kein strafwürdiges Unrecht sein. Und es geht ja in diesem Bereich nur um die Frage der Strafbarkeit. Also strafrechtlich bis November 2015 kein Thema. Die Begründungsansätze für diese, wenn Sie so wollen, liberale Haltung sind aber seit dieser Zeit völlig unklar geblieben. Es gibt eine Mehrzahl von ganz heterogenen Begründungsansätzen für diese Haltung des deutschen Strafrechts. Und das ist deshalb wichtig, weil man vor diesem Hintergrund natürlich auch die heutige Debatte um die neue Strafvorschrift viel besser verstehen kann. Man kann allgemein sagen, das Strafrecht sei einfach deplatziert, wo es um unglückliche Personen und unglückliche Geschehnisse geht. Der Vorteil dieses Begründungsansatzes besteht darin, dass er irgendwie die allgemeine Intuition trifft. Der Nachteil, dass es sehr unspezifisch ist, denn das wirft ja sofort die Frage auf, ja, warum ist das Strafrecht deplatziert? Was ist denn eigentlich genuines Feld strafrechtlicher Regelung? Und warum kann nicht jedenfalls derjenige, der sich beteiligt an dem Suizid eines anderen, warum kann nicht derjenige wenigstens bestraft werden? Denn der ist ja nicht der Unglückliche, der eigene Suizidgedanken hat. Das heißt, dieser Begründungsansatz lässt zwar die Straffreistellung eines versuchten Suizids ohne weiteres erklärlich machen, aber nicht die Straffreistellung der Personen, die sich daran beteiligen. Das Gleiche gilt für, sagen wir mal, eine stärkere Fokussierung dessen, was wir mit dem Anliegen von Strafrecht verbinden, dass es letztlich um die Vergeltung von Unrecht geht und wenn es um die Strafdrohung geht, dass wir damit letztlich abschrecken wollen, gesamtgesellschaftlich abschrecken wollen. Strafrechtswissenschaftler sprechen von der sogenannten Generalprävention. Na gut, wenn der einzelne Unglückselige nicht erreichbar ist durch das Recht, selbst bei einer Strafdrohung nicht, dann mag man das hinnehmen, aber der Helfer ist doch möglicherweise ohne weiteres erreichbar und er ließe sich doch ohne weiteres abschrecken. Sterbehilfe, Vereinigung Deutschland e.V. in Hamburg hat ja seit Inkrafttreten der neuen Strafvorschrift nicht mehr Suizidbegleitungen durchgeführt. Ja. Und wenn der Ableger von Dignitas in der Schweiz, wenn der Ableger in Hannover aktiv gewesen wäre, dann hätten die auch vorläufig ihre Tätigkeit eingestellt. Also die Suizidhelfer sind natürlich durch Strafrecht grundsätzlich erreichbar. Und das erklärt also nicht, warum die Beihelfer, die Gehilfen ebenfalls nicht vom Strafrecht, nicht durch das Strafrecht adressiert sind, warum die auch an dieser Liberalität teilhaben. Mangelnde Zurechenbarkeit ist ein prominentes Argument in der Rechtsgeschichte. Der Suizident sei gleichsam nicht mehr Herr seiner Sinne. Dem kann man die Tat gar nicht mehr zurechnen und schon deshalb kann man ihn nicht als unrechtmäßig schuldhaft Handtäter begreifen. Ja, das gilt alles für den Suizidenten. Wenn wir auch heute schon Abstriche davon vornehmen würden, eine derartige Pathologisierung über den grünen Klee, also für alle ohne Ansehen der Person, würden wir heute ja gar nicht mehr für eine adäquate Beurteilung halten. Aber auch das erklärt nicht, warum der assistierte Suizid gleichermaßen straflos sein soll. Und so ist es also im Grunde genommen gar nicht anders erklärbar, als dass man doch etwas modern noch hinzufügt. Wo ist eigentlich der Sozialschaden? Wo ist eigentlich der gesellschaftliche Schaden, wenn ein Einzelner über sein eigenes Leben verfügt und ein anderer ihm dabei zu Hilfe kommt? Und das lässt sich wohl nur verstehen, wenn man zusätzlich so etwas wie Autonomie, also die Befugnis des Einzelnen, hinzudenkt, auch über sein eigenes Leben verfügen zu können. Denn nur das ist die zwingende Voraussetzung dafür, dass man keine Schädigung anderer anerkennt. Denn Schadenspotenziale gäbe es ja schon. Man könnte sich ja durchaus vorstellen, dass das auch Breitenwirkung haben könnte, Trittbretteffekte. Ich weiß, das ist natürlich empirisch nicht irgendwie evaluierbar. Leiden des jungen Werther, welche Effekte hat es dann? Aber wir kennen ja sozusagen solche Phänomene durchaus. Der bekannte Fußballtorhüter hatte auch Folgeeffekte. Also es lässt sich sozusagen durchaus ansatzweise diese Sorge verstehen. Und man könnte ja schon da einen Gesellschaftsschaden sehen, abgesehen mal von den unmittelbar betroffenen Angehörigen, die sicher gefährdet sind. Also das heißt, wenn wir sagen, keine Sozialschädlichkeit, dann muss ein bedeutsamer Wert jedenfalls noch hinzugedacht werden, den wir als Autonomie oder Selbstbestimmungsrecht auch über das eigene Lebensende hinweg hinzudenken, um das als Thema zu betrachten, das nicht nur für den Suizidenten selber jenseits des Strafrechts liegt, sondern auch für die Personen, die ihm dabei zu Hilfe kommen. Denn die nehmen dann sozusagen teil an diesem Autonomiegedanken. Bei einem meiner Kollegen, der in einem Gutachten für Deutsche Gesellschaft Humane Sterben sich ausgiebig mit den rechtlichen Fragen auseinandergesetzt hat, können Sie das ganz plakativ lesen: Wer sich selbst tötet, schadet nur sich selbst, er verletzt weder Dritte noch die Allgemeinheit. Da würde ich sagen, kann man durchaus viele Fragen stellen. So plakativ würde ich das nicht akzeptieren. Aber das ist dann eben sozusagen der Grundtenor, der plötzlich zu erklären geeignet ist, warum auch jedweder Gehilfe von Strafe freigestellt ist. Und das ist nun etwas, was auch unser Gesetzgeber grundsätzlich anerkennt. Sie werden vielleicht überrascht sein, wo wir doch wissen, es gibt eine neue Strafvorschrift, die ja gerade den Suizidhelfer in einem begrenzten Maße mit Strafe bedroht. Aber in der Gesetzesbegründung zu diesem neuen Paragraphen 217 StGB, den ich Ihnen gleich noch hier auch im Wortlaut vorführen werde, heißt es zu Beginn, dass das deutsche Rechtssystem keine allgemeine erzwingbare Rechtspflicht zum Leben kennt und deshalb Suizidversuch und auch die Teilnahme am Suizid straffrei sind. Das heißt, eine grundsätzlich liberale Haltung wird hier bekräftigt, um dann im weiteren Verlauf zu erläutern, warum es aber für eine bestimmte Gruppe von Suizidhelfern doch anders plötzlich geregelt werden sollte. Dieses Regelungskonzept habe sich grundsätzlich bewährt. Und das lässt sich nicht denken, ohne dass man auch von dem Grundsatz einer Berechtigung des Einzelnen über sein Leben zu verfügen ausgeht. Mag es dann auch gewissen Limitationen unterliegen. Wenn wir aus dem Strafrecht nun aussteigen und uns die Rechtsordnung ansonsten anschauen, dann verändert sich das Bild aber deutlich. Die PsychKG und Unterbringungsgesetze der Länder kennen Suizidgefahr geradezu als den klassischen Fall, der es rechtfertigt, Menschen vorübergehend auch zwangsweise unterzubringen und darüber hinaus sogar auch, wenn auch inzwischen unter engeren Grenzen. Das Bundesverfassungsgericht hat in den letzten Jahren zur Zwangsbehandlung einiges an Limitationen implementiert, aber immerhin, es ist auch sogar eine Zwangsbehandlung nicht von vornherein ausgeschlossen. Und egal, welches Landesrecht Sie sich anschauen, ich habe mir jetzt mal das Baden-Württembergische rausgesucht, es ist die Lebensgefährdung, die Suizidgefahr ist stets der paradigmatische Fall, der dann noch erweitert wird um weitere Formen der Selbst- oder Fremdgefährdung, die eine zwangsweise Unterbringung oder zwangsweise Behandlung sogar im Extremfall rechtfertigt. Das heißt, hier haben wir nichts von Autonomie und Freiheit, was wir innerhalb des Rechts wiedersehen. Und deshalb muss man die Rechtsordnung im Ganzen einbeziehen. Das heißt, unabhängig von der Liberalität des Strafrechts bis November 2015 ist auch unser Recht grundsätzlich von Misstrauen gegenüber der Freiheit des Suizidierenden geprägt und von dem Impetus, hier auch intervenieren zu müssen und diese Intervention auch rechtfertigen zu können, indem man jemanden eben unterbringt, behandelt und dann eben auf Zeit setzt und schaut, was im weiteren Verlauf passiert. Noch mehr, der Bundesgerichtshof in Strafsachen spricht immer von der Sittenwidrigkeit oder Rechtswidrigkeit des Suizids. Unabhängig davon, dass der Suizid und auch die Teilnahme ja im Strafrecht schon seit langem kein Thema mehr sind. Der Bundesgerichtshof in Strafsachen ignoriert also damit eigentlich das Strafrecht, das geltende Strafrecht, und greift zu den höchsten Kategorien, um seine abweichende Meinung zum Besten zu gehen. 1953 sprach er ja von dem Sittengesetz, wo immer die fünf Richterinnen und Richter 1953 in Karlsruhe das Sittengesetz gefunden haben mögen, wohin sie da geblickt haben. Ich war nicht dabei, aber jedenfalls waren sie sich sicher, erstaunlich sicher, dass das Sittengesetz den Suizid grundsätzlich als verwerflich deklariere. Und dann kommt noch die kryptische Ergänzung von äußersten Ausnahmefällen vielleicht abgesehen. Wurde nicht näher erläutert, welche Ausnahmefälle da eigentlich gemeint sein sollen. Diese Formel hat der Bundesgerichtshof 2001 in einer neueren Entscheidung nahezu 1:1 übernommen. Nur wurde jetzt das Sittengesetz ausgetauscht durch das Grundgesetz. Ja, immerhin, es wurde schon etwas näher an unserer Rechtsordnung. Aber auch das Grundgesetz deklariert das menschliche Leben nicht als höchstes Gut. Das ist nicht richtig. Das höchste Gut unserer Verfassung ist die Menschenwürde. Artikel 1, die ist unantastbar. Das Lebensrecht unterliegt aber durchaus möglichen Einschränkungen, wenn natürlich auch nur sehr restriktiv, Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und so weiter. Das heißt, man muss, das empfehle ich immer meinen Göttinger Studenten, dem Bundesgerichtshof endlich mal eine Textausgabe der deutschen Verfassung schicken, damit sie da vielleicht noch mal reinschauen können. Das ist also noch mal eine ganz besonders starke, sagen wir mal, ein Gegenimpetus, hier von einer Freiheit des Suizids auszugehen. Denn hier wird ja letztlich das Suizidgeschehen in toto als inakzeptabel und zwar sogar in rechtlicher Hinsicht als inakzeptabel angesehen. Und spätestens jetzt sehen wir, dass wir eine ganze Reihe von unterschiedlichen Begründungsansätzen eigentlich haben. Das macht ja die aktuelle Debatte auch so komplex. Und wir sollten unbedingt zwischen möglichen Argumentationen unterscheiden. Unterscheiden ist, glaube ich, immer eine gute Empfehlung, um Dinge überhaupt besser verstehen zu können. Es macht einen wesentlichen Unterschied, ob wir fragen, gibt es grundsätzliche moralische Gründe für die Annahme einer Verwerflichkeit, sei es ethischen oder rechtlichen Verwerflichkeit des Suizids als solchen? Oder gibt es diese Gründe nicht? Ist sozusagen der Suizid für sich betrachtet aus einer externen Perspektive, woher wir die auch immer nehmen, grundsätzlich beiden Bewertungen zugänglich? Und wir müssen weitere fragen, was noch hinzukommen muss. Wenn der Suizid als solcher moralisch generell per se verwerflich ist, dann ist es naheliegend, auch jedwede Suizidteilnahme als verwerflich anzusehen. Denn der Suizidteilnehmer kann keine überragenden Interessen oder Wertbelange zusätzlich einbringen, die diesen Transfer der Hauptbewertung in irgendeiner Art und Weise in Frage stellen könnte. Eine ganz andere Frage ist aber, wenn wir Zweifel haben an der Freiverantwortlichkeit des Suizidenten. Das heißt, der Suizid ist grundsätzlich dann etwas, was dem Einzelnen zusteht, ist also etwas, worüber der Einzelne verfügen kann als Möglichkeit. Aber möglicherweise haben wir erhebliche Zweifel, ob jemand, der ernsthafte Suizidtendenzen hat und auf diesem Weg sich bewegt, diesen Weg einschlägt, auch tatsächlich alle Optionen reflektiert hat, ob das wirklich ein wohlüberlegter Entschluss war oder vielleicht ein ad hoc, spontan Entschluss, der sozusagen reversibel wäre oder gar ein Affekt, ein spontan Entschluss sozusagen, etwas, was aus einer Sondersituation geboren ist und wenig später überhaupt keine Rolle mehr spielt. Das ist eine völlig andere Frage. Das würde es nicht von vornherein rechtfertigen, pauschale Verbote zu deklarieren, sondern würde die Zielrichtung der gesellschaftlichen Intervention, auch der rechtlichen Intervention, darauf richten, mögliche Optionen zu bieten, damit die Person möglichst frei verantwortlich entscheiden kann. Das wäre dann das Ziel, aber nicht das kategorische Unterbinden. Und wiederum eine ganz andere Ebene, Herr Montgomery übersieht das manchmal, ist es, wenn es um die Beteiligung der Ärzteschaft geht. Also wenn der Suizid per se verwerflich ist, darf sich niemand beteiligen. Ja? Wenn wir Zweifel an der Freiverantwortlichkeit haben, müssten wir danach suchen, was sind die bestmöglichen Foren oder Personen, Institutionen, die nicht freiverantwortliche Selbsttötungen verhindern und möglichst viel anbieten, dass wenn überhaupt die Suizide dann freiverantwortlich geschehen. Aber ob dann Ärzte daran beteiligt sind oder nicht, ist wiederum eine ganz andere Fragestellung. Und da, wenn wir vielleicht mit diesem Petitum anfangen, es wäre nicht erlaubt, vom Ausschluss einzelner Personenkreise überzugreifen und eine generelle Verwerflichkeit zu behaupten. Das ist einfach ein Denkfehler, der dann geschieht. Wenn wir an dem ersten Punkt ansetzen und jetzt unser heute geltendes Recht uns anschauen, ist denn der Suizid per se rechtswidrig, wieder oder bis Ausnahmefällen abgesehen, aber ansonsten generell rechtswidrig, dann hängt alles natürlich verfassungsrechtlich von der Frage ab, wie das Lebensgrundrecht, Artikel 2 Grundgesetz und die Menschenwürdegarantie, in welchem Verhältnis die zueinander stehen. Einerseits erkennen wir an, jeder hat grundsätzlich ein Recht auf Leben. Und das ist natürlich ein besonders hochwertiges Rechtsgut, weil auch der Belang besonders hochwertig ist. Andererseits kennen wir Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und je nachdem, ob Sie nun den Fokus stärker auf die freiheitsrechtliche Dimension des Lebensgrundrechts richten oder aber eine objektive Menschenwürdevorstellung etablieren, werden Sie stärker zur Anerkennung eines Rechts am eigenen Lebensende auch durch Suizid kommen oder aber Vorbehalte formulieren. Und das Ausgangsdilemma unserer heutigen Rechtsordnung ist, dass über diese Frage, über diese Fundamentalfrage Streit besteht. Es gibt sozusagen ein modernes Verständnis von Menschenwürdegarantie, das sich letztlich darauf konzentriert, das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen als Subjekt über seine eigenen Belange als wesentlichen Bestandteil der Menschenwürdegarantie anzusehen. Bei dem Verfassungsrechtler Horst Dreyer können Sie das so lesen, die Beendigung des eigenen Lebens als Akt des freien Willens, wenn er denn auch freiwillig, freiverantwortlich handelt, stellt keinen Verstoß gegen die Menschenwürde dar, sondern findet darin ja gerade erst seine Grundlage. Das heißt, in der Menschenwürdegarantie finden wir im Grunde nicht mehr als das fundamentale Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen. Mehr besagt die Menschenwürdegarantie nicht, mehr können wir nicht entdecken. Alles andere sei eine Art von Tyrannei der Werte, sodass die Gesellschaft hier irgendwelche objektiven Sittenvorstellungen uns dekretieren würde. Das sei in einer freiheitlich verfassten Gesellschaft, wie sie auch durch die Verfassung zum Ausdruck komme, nicht gestattet. Verzeihung. Sie finden aber auch deutlich anders akzentuierte Stellungnahmen namhafter Verfassungsrechtler und nicht ganz ohne Grund nenne ich den Münchner Kollegen, früheren Bundesverfassungsrichter Di Fabio, der in seiner, jetzt ist das glaube ich nicht ganz korrekt abgedruckt, nicht ganz lesbar unten, der andererseits gerade in der Suizidthematik einen Schwerpunkt der Menschenwürde als objektiven Wert, als objektive Vorstellungswelt mit einbezieht. Und dieser Wert der Menschenwürde besage, dass der Einzelne eben nicht die Dispositionsbefugnis, Befugnis über sein Leben habe und im Falle der Suizidabsicht, die öffentliche Gewalt, jedwedes Recht hat, dem Einzelnen in den Arm zu fallen, in die Hände, sozusagen zu intervenieren und ihn daran zu hindern. Das ist also Kraft-Menschenwürde-Garantie, eine deutliche Einschränkung des Selbstbestimmungsrechts, insbesondere Einschränkung des Selbstbestimmungsrechts, wenn es um das vorsätzliche, zielgerichtete Zuendebringen des eigenen Lebens geht. Also Menschenwürde-Garantie beinhaltet ein lebensfreundliches Prinzip, die Entfaltungsfreiheit, die Vitalität. Und wenn der Einzelne für sich entscheidet, das Leben zu beenden, dann entspreche das nicht der Grundhaltung der einer Menschenwürde fundierten Verfassungsordnung, die aber den Rahmen unserer gesamten Rechtsordnung bildet. Das ist in kurzer Form das, was auf diese Weise zum Ausdruck gebracht wird. Und diese tradierte, die Menschenwürde-Garantie als objektiven Gehalt sehr stark machende Sichtweise wird aber, glaube ich, neuerdings jedenfalls durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte deutlich in Frage gestellt. Dass es ein Menschenrecht auf Suizid nicht als Absolutum, aber in der Ausgangsprämisse, dass der Einzelne überhaupt grundsätzlich die Befugnis hat, über sein Lebensende selbst entscheiden zu können, ist längst Gegenstand der jüngeren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Dort gibt es kein Selbstbestimmungsrecht als solches zum Ausdruck gebracht. Es wird dann in Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention Achtung des Privatlebens, da wird es darunter subsumiert, aber es ist unerheblich, ist sozusagen eine rein juristische Quisquilie. Die Kernbotschaft lautet aber, grundsätzlich verbirgt dieses Menschenrecht auf Respekt gegenüber privaten Angelegenheiten, dass der Einzelne über sein Lebensende, über das Ob und Wann seines Lebensendes, solange er sozusagen noch einen Dispositionsrahmen hat und ihm das sozusagen durch die Naturverläufe, Intensivmedizin und so weiter nicht weggenommen wird, dass er darüber selbst entscheiden darf, von Rechts wegen entscheiden darf, grundsätzlich. Es gibt allerdings in der Rechtsprechung immer einen Vorbehalt, solange das nicht die Belange der Gesellschaft beeinträchtigt. Und das ist sozusagen der ungeklärte Vorbehalt, was das dann im Einzelnen bedeutet, wann eine gesellschaftliche Friedensstörung angenommen werden soll. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte akzeptiert natürlich, dass diese Frage in den einzelnen Mitgliedstaaten höchst disparat diskutiert wird und ja innerhalb der einzelnen Gesellschaften höchst unterschiedlich bewertet wird. Eine Selbstbestimmung zum Tode hin, auch mit dem absehbaren Lebensende, haben wir in unserer Rechtsordnung aber an anderer Stelle etabliert. Ja? Also wenn Sie an Patientenverfügung denken, wenn Sie daran denken, dass wir es gestatten, dass Gesundheitsbevollmächtigte oder Betreuer Therapie am Lebensende entscheiden dürfen, wenn der Dissens mit dem Arzt kommt, dann das Betreuungsgericht am Ende und das dann absehbar lebensbeendende Folgen hat, ja, dass eben eine Intensivtherapie ab einem bestimmten Zeitpunkt, der eben dann vom Patientenwillen her gesteuert wird oder vom mutmaßlichen Patientenwillen jedenfalls, den man dann interpretieren muss, dann erkennen wir ein Dispositionsrecht im Kontext von Leben und Tod dem Grundsatz nach längst an. Ja, also zu sagen, Selbstbestimmung erkennen wir selbstverständlich an, aber nicht dann, wenn es um Leben und Tod geht. Das ist eine Haltung, die man als religiös motiviert, selbstverständlich, als persönliche Glaubensannahme jederzeit für sich so entscheiden kann und die für sich, also als persönliche Haltung, unbedingt respektpflichtig ist von anderen, aber die nicht Teil unserer Rechtsordnung ist und die deshalb nicht anderen aufgezwungen werden kann. Unser Recht akzeptiert es, absehbar Entscheidungen zu treffen durch den Patienten selber oder aber durch Stellvertreter oder mittels der Patientenverfügung Entscheidungen zu treffen, die gegen Weiterbehandlung und zum Sterben und zum Tode hin ausgerichtet sind. Die Blackbox unseres Themas ist natürlich die Freiverantwortlichkeit. Ne? Also wann, wenn wir von der grundsätzlichen Disponibilität ausgehen, handelt einzelne Suizidin freiverantwortlich. Das Recht ist denkbar schlecht vorbereitet, ist ja nicht die eigene Kompetenz des Rechts, solche Fragen zu beantworten, ist sich aber auch bewusst, dass die eigentlich zuständige Fachdisziplin, nämlich die Psychiatrie, möglicherweise nach eigenen normativen Vorprägungen und nach eigenen Standards solche Fragen entscheidet, die vielleicht nicht kompatibel sind mit den normativen Ankerpunkten des Rechts. Das heißt, ein sklavisches Angebundensein an Psychiatrie möchte das Recht auch vermeiden, und deshalb ist, sagen wir mal, die Entscheidungspraxis einigermaßen hilflos. Also wenn Sie konkrete Entscheidungen der Instanzgerichte oder Staatsanwaltschaften, wenn es um die Einleitung von Ermittlungsverfahren und so weiter geht, wenn Sie die mal betrachten, dann ist bisher die Vorgehensweise des Rechts, wir schauen natürlich, gibt es irgendwelche psychiatrischen Auffälligkeiten, ja? Wenn man welche feststellen würde, würde man aber nicht recht wissen, was man damit anfangen soll. Ja, weil es natürlich längst nicht so ist, dass irgendeine psychiatrische Auffälligkeit automatisch der Freiverantwortlichkeit entgegensteht. Ja. Das kann man auf keinen Fall sagen, eine leichte Depression oder was Sie auch immer sich vorstellen können. Und andererseits das Recht ansonsten natürlich so eine Art von bauchmotiviertem Indizienensemble etabliert. Schauen wir danach, ob es einen Abschiedsbrief gegeben hat, ob es irgendwelche Vorbereitungen gegeben hat, ob es sonst irgendwelche Indizien gab, was vielleicht passiert ist, und dann anhand eines vagen Beurteilungsmaßstabs dann die Freiverantwortlichkeit postuliert oder eben nicht anerkennen will. Wir müssen, wenn wir jetzt die Psychiatrie uns anschauen, müssen wir davon ausgehen, dass wohl, das ist jedenfalls so die tradierte Kennziffer, es einen kleinen Anteil von Personen gibt, die tatsächlich auch aus der psychiatrischen Perspektive, die ich mal sehr viel genauer hinschauen kann und Zweifel finden kann, frei verantwortlich Lebensbeendigungsentscheidungen getroffen werden können. Die Psychiatrie ist sich aber selbst längst nicht einig, ob diese Zahl hier statistisch betrachtet wirklich die gültige Zahl ist. Ich kenne auch andere Zahlen, die deutlich höher sind, die also den Kreis der freiverantwortlichen Suizidenten deutlich weiter spannt. Ein Psychiater hat beim Weltkongress der Psychiatrie letztes Jahr von 40% gesprochen, also ganz andere Kennziffern. Und umso mehr natürlich, dass es offensichtlich auch in der Psychiatrie erhebliche Unklarheit gibt, welche psychiatrischen Auffälligkeiten denn tatsächlich relevant sind im Sinne von keine Freiverantwortlichkeit mehr. Das ist also ein sehr unklares, diffuses Feld, aber möglicherweise eine ganz entscheidende Kenngröße für unsere normative Bewertung. Die ärztliche Perspektive, nur ganz kurz, Sie wissen, dass es da arztintern, ärzteschaftsintern erhebliche Debatten gibt. Unabhängig davon, ob man hier dieses in der Musterberufsordnung für Ärzte dieses kategorische Verbot, ob man das zum Nennwert nimmt oder abweichende Formulierungen in den Landesberufsordnungen, es besteht jedenfalls Einigkeit, dass die Hilfe zum Suizid keine ärztliche Aufgabe ist. Das heißt, die Ärzteschaft möchte es möglicherweise tolerieren als etwas, was aber dann außerhalb des eigentlichen Berufsfeldes liegt. Und das ist sozusagen die tradierte Haltung post-Hippokrates, der Arzt ist zur Beförderung von Gesundheit und Leben da und nicht zur Beförderung des Todes. Die Palliativmedizin teilt das, gibt Reflexionen, die genau das Gleiche formulieren, gehört nicht zu den Aufgaben der Ärzte. An späterer Stelle sagt dann aber die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, das muss aber nicht immer in Einzelfällen immer berufsrechtlich sanktioniert werden, wenn einer von uns das macht. Das ist so eine etwas ambivalente Haltung. Man möchte unbedingt das strikte Verbot und die strikte, sagen wir mal, disziplinarrechtliche Öffnung, das möchte man jedenfalls zu einem Teil doch vermeiden. Da möchte man sich nicht binden vorab schon. Kehren wir nun zurück zu unserem Strafrecht. Das ist die Vorschrift. Und die stellt nun seit November 2015 die Beihilfe zum Suizid unter der Voraussetzung dafür, dass diese Förderungsleistung geschäftsmäßig vorgenommen wurde. Das ist das zentrale Unterscheidungskriterium. Der Hintergedanke ist gewesen, einerseits der liberalen Haltung des deutschen Strafrechts nicht ganz abtrünnig zu werden, also durchaus Suizidgeschehen und die Mitwirkung nicht in toto zu bestrafen, das stand auch zur Diskussion. Andererseits aber ein Kriterium zu finden, dass das verhindert, was man in Deutschland nicht haben möchte, nämlich eine Normalisierung, eine Art von Dienstleistungsgewerbe oder gar damit Geschäfte machen, wobei das dann mit Gewerbsmäßigkeit besser zum Ausdruck gekommen wäre. Konkret ging es einmal um den Hamburger Verein, der durchaus vorübergehend erhebliche Gebühren verlangt hat. Das hat dann im Jahresturnus mehrfach gewechselt. Konkret ging es um die deutsche Niederlassung von Dignitas in Hannover. 2005 war das etwa, hat man da eine Niederlassung eröffnet, die aber dann nicht wirklich Suizidbeihilfe geleistet hat. Und man kennt insbesondere die Zahlen von Dignitas in der Schweiz. Und wenn Sie sich die mal anschauen, hier haben Sie einige also unterschiedliche Länder. Dignitas ist die, neben einer anderen noch, die Organisation, die hauptsächlich auch für Ausländer aus Schweizer Sicht geöffnet ist. Es gibt auch andere Organisationen, die nur für Schweizer sind. Und da sehen Sie eben, von den 222 Suizidtaten kamen 86 aus Deutschland. Und es ist weltweit geöffnet. Da finden Sie alle Länder irgendwo vertreten mit einer Kennziffer von 1 oder 2. Das heißt, fast die Hälfte kommt aus Deutschland. Und wenn Sie sich die Mitgliederlisten anschauen, dann stehen da also etwa 4.000 bis 5.000 Menschen aus Deutschland auf der Warteliste. Und das ist ein exorbitant hoher Anteil verglichen mit allen Mitgliedern. Das heißt, der deutsche Anteil ist enorm. Und der deutsche Gesetzgeber hatte die Vorstellung, wir müssen dem etwas entgegensetzen. Wir wollen nicht, dass so etwas etabliert, wenn schon die Nachfrage schon zu groß ist. Das war so der Gedanke. Das Kriterium der Geschäftsmäßigkeit hat aber zur Folge, dass wir jetzt im Grunde eine gute und eine böse Suizidbeihilfe trennen müssen. Je nachdem, ob die Beihilfe in Wiederholungsabsicht, mit Wiederholungstendenz geleistet wird oder aber sich als solche darstellt, die man sich als singulären Einzelakt nur für einen einzigen Fall sich vorstellen könnte. Es soll ja keine Normalisierung entstehen. Der Einzelne soll nicht immer wieder als Suizidhelfer auftreten. Geschäftsmäßigkeit also, und das verbunden offensichtlich mit der Vorstellung, die Wiederholungsoption ist dann verbunden mit einem bösen Egoismus. Der Einzelne muss doch dann irgendwas davon haben, muss profitieren, wenn er immer wieder tätig wird, während die Suizidbeihilfe ohne Wiederholungsoption, nur einmalig, nicht in Wiederholungsabsicht, offenbar dann die gute, die altruistische ist, und Altruismus ist immer was Schönes, was Gutes. So war offensichtlich die simple Denkweise des Gesetzgebers. Und weiterhin, die egoistische, also die wiederholende Suizidbeihilfe gefährdet, das war das zentrale Postulat, das Selbstbestimmungsrecht des Menschen, denn wenn es solche Angebote gibt, dann werden die Menschen massenweise dieses Angebot wahrnehmen, sie werden gleichsam gelockt. Und dann werden mehr Menschen in den Suizid getrieben, als ohne Angebot sich für einen solchen Suizid zu entscheiden oder gar dann selbst zu vollziehen. Während die altruistische Suizidbeihilfe unter Angehörigen keine Gefährdung der Freiverantwortlichkeit sei. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Im Angehörigenverhältnis entstehe sozusagen vollkommene Freiheit der Personen. Und wenn einmal ein Suizidhelfer in diesem Einzelakt, in einer singulären Konfliktlage Hilfe leistet, dann sei das beidseitig ein Akt der Freiheit, altruistisch motiviert. Und diese Freiheitlichkeit soll nicht angetastet werden. Diese Logik wirft erhebliche Zweifel auf. Weder ist es von vornherein empirisch erwiesen, dass, wenn wir eine Gesellschaft hätten in Deutschland, dass dadurch Menschen ihre Freiverantwortlichkeit über Bord werfen, ihr Geld hintragen, um möglichst schnell Todesentscheidungen, Suizidentscheidungen zu treffen. Das ist jedenfalls eine offene Frage, letztlich eine spekulative Frage. Und noch weniger lässt es sich auch aus meiner Sicht hören, dass die altruistische, einmalige Suizidbeihilfe völlig fern von Eigeninteressen, per se von Eigeninteressen läuft und deshalb das Selbstbestimmungsrecht nicht gefährdet. Ja, das lässt sich, also dafür gibt es überhaupt keinen Anhaltspunkt. Das kann von Fall zu Fall völlig unterschiedlich sein. Die zentrale Legitimationsfrage ist nun aber, ist die geschäftsmäßige Beihilfe von Suizid Unrecht? Und zwar per se Unrecht, denn jeder Fall von geschäftsmäßiger Suizidbeihilfe wird mit Strafe bedroht. Unabhängig davon, ob das Opfer frei verantwortlich handelt oder nicht. Darauf kommt es nach der neuen Strafvorschrift gar nicht an. Das entscheidende, alleinige, unrechtsbegründende Kriterium ist, dass die Verhaltensweise und Intention des Täters, des Beihilfers, nicht, ob das Opfer frei verantwortlich handelt oder nicht. Und die aus meiner Sicht die Legitimation nachdrücklich in Zweifel stellende Frage ist, was sollte es rechtfertigen, aus einem möglichen Akt akzeptierter Freiheitsausübung, wenigstens 5% der Fälle sollen ja frei verantwortliche Suizidfälle sein. Also 5% von Suizidhelfern, die im Rahmen von Autonomie eigentlich sich dem Geschehen der Disponibilität unterwerfen. Was sollte aus einem möglichen Akt der Freiheitsausübung, wie sollte daraus strafwürdiges Unrecht entstehen, nur weil auf der Täterseite jemand mehrfach organisiert oder gar mit Gewinnerzielungsabsicht handelt. Auch die Gewinnerzielungsabsicht, die ja gerne moralisch sozusagen in das Spiel gebracht wird, steht einer Freiverantwortlichkeit auf Opferseite nicht per se entgegen. Für den Suizidenten müsste es ja gerade besonders hilfreich sein, wenn er auf der Helferseite professionelle Helfer findet, die ihm Know-how, die nötigen Mittel auch geben. Das ist der strafrechtliche Zwang, Laienhelfer in Anspruch nehmen zu müssen, obwohl die Suizidenten doch eigentlich an professioneller Hilfe interessiert sind. Das wird ihnen aber von Strafrechts wegen verwehrt. Die Folgerungen für 2017 sind, also 2017 StGB, sind relativ klar. Medizinethisch gesprochen würde man sagen, für diese 5 oder 5 bis 10% der Suizidenten ist es eine hart paternalistische Position, eine solche kategorische Strafvorschrift. Für die Suizidenten selber wirkt sie natürlich nur indirekt. Sie selber werden ja nicht bestraft, aber es wird ihnen ein Kreis von Helfern aus den Händen geschlagen. Ein Kreis von Helfer. Und diese möglichen Helfer, die fallen natürlich direkt unter die Strafvorschrift. Insofern ist es eine direkt paternalistische Intervention des Rechts, obwohl es ja 5 bis 10% der Fälle geben soll, die auf Suizidentenseite frei verantwortlich geschehen sind. Insofern muss man sagen, wenn man das ernst nimmt, in diesen 5 bis 10% der Fälle haben wir es gar nicht mit begründungsfähigem Unrecht zu tun. Und die Strafvorschrift fußt insoweit auf einem bloßen Unrechtsverdacht und dekretiert am Ende eine Verdachtsstrafe, die sich nicht rechtfertigen lässt. Für diese 5 bis 10% der Fälle. Die Strafvorschrift gilt nur für die anderen, wo sich das dann rechtfertigen lassen könnte. Es bestehen natürlich übrigens Zweifel an der Zweckmäßigkeit, aber vielleicht noch ein Hinweis. Das ist der Grund gewesen, warum eine erhebliche Zahl meiner Kollegen sich gegen diese Strafnorm ausgerichtet hat, weil sie eben in diesem kleineren Anteil, aber von dem wir eben nicht genau wissen, wie weit er reicht, die Disponibilität ignoriert und mit Strafrecht überdeckt, ne? Was letztlich als unverhältnismäßig betrachtet wird. Dass diese Vorschrift auch nicht besonders zweckmäßig ist, versteht sich von selbst. Strafrecht ist noch nie geeignet gewesen, konstruktive Lösungen den Weg zu bereiten. Ja? Strafrecht animiert zu Tabuisierung, zu Umgehungsstrategien, zu Heimlichkeit, aber nicht zu Transparenz. Ja? Nicht zu offenen Gesprächen, die man ja braucht, gerade in solchen sensiblen Gefilden. Noch dazu, hier drängt es sich besonders auf, kann man auch keine wirkliche Suizidprävention betreiben, wenn man weiß, dass die Menschen schon bei Dignitas in der Schweiz auf der Mitgliederliste stehen. Das deutsche Strafrecht findet seine Grenze an den nationalen Grenzen. Das heißt, das ist geradezu jetzt zweckrational eher eine Motivation, in den Zug zu steigen und nach Zürich zu fahren. Das Bundesverwaltungsgericht hat vor diesem Hintergrund die Bedürfnislage des Einzelnen dezidiert stärker gewichtet und unabhängig von dieser Strafvorschrift eine Art von Schutzpflicht aus dem Selbstbestimmungsrecht dekretiert, mit der Intention, dass dieses Recht, das Verfügungsrecht des Einzelnen, das eigentlich nicht mehr zu leugnen ist, auch Folgen haben muss und Folgen auch gerichtet an die hoheitlichen Organe. Also aus einer Art von Schutzpflicht, wir müssen auch entsprechende Möglichkeiten bereitstellen, hat das Bundesverwaltungsgericht in recht freier Deutung des Betäubungsmittelstrafrechts einen verfassungsunmittelbaren Anspruch an die Bundesbehörde, Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, auf Erhalt tödlicher Mittel gerichtet. Interessanterweise aber nur für extreme Ausnahmesituationen. Das ist keine Kategorie des Selbstbestimmungsrechts. Also wenn diese Entscheidung konsequent formuliert worden wäre, hätte man diesen eingrenzenden Passus sein lassen müssen, dann hätte es sozusagen für jedermann, sofern er nur irgendwie, das blieb dann eben ganz offen, seine Freiverantwortlichkeit nachweisen kann, einen unmittelbaren Anspruch auf Erhalt tödlicher Mittel. Ja. Um diese Breitenwirkung zu vermeiden, hat man es auf extreme Ausnahmefälle eingeschränkt. Das ist aber keine Kategorie des Selbstbestimmungsrechts, sondern eher so eine Art von Notstandsabwägung, ne? Also nur für Einzelfälle. Dass diese Entscheidung einerseits sehr verständlich ist, vor dem Hintergrund, dass wir den Menschen auch die faktische Möglichkeit eröffnen wollen, über ihre Autonomie am Lebensende davon Gebrauch zu machen, noch dazu vor dem Hintergrund einer strafrechtlichen Teilpenalisierung, versteht sich von selbst. Andererseits ist relativ klar, dass, sagen wir mal, dieser Weg, wir stellen jetzt Anträge bei einer Behörde und bekommen von Behörden wegen tödliche Mittel, vielleicht nicht gerade die Ideallösung ist, abgesehen mal von den juristischen Problemen bei der Interpretation des Betäubungsmittelrechts. Ne? Und vor allem haben wir es natürlich mit der Frage zu tun, bedeutet denn die Anerkennung der Respektpflichtigkeit von Suizidentscheidungen automatisch, dass der Einzelne auch einen positiven Anspruch hat, die entsprechenden Mittel zu bekommen? Es gibt eine weitreichende Intuition, hier einen deutlichen Unterschied zu sehen. Wenn man allerdings die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte anschaut, dann verengt sich sozusagen diese Kluft, dieser Abstand. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrecht sagt zwar, es ist eine ganz andere Frage, ob es einen positiven Anspruch gibt, eine positive Verpflichtung, die entsprechenden Mittel zur Verfügung zu stellen, schließt aber am Ende dieser Entscheidung, dass man natürlich viele Optionen in Erwägung ziehen muss, aber die Möglichkeiten des Einzelnen, Autonomie am Lebensende auch tatsächlich wirksam werden zu lassen, setzen natürlich auch entsprechende Möglichkeiten voraus. Sonst bleibt dieses Recht nur ein theoretisches Phantasma, von dem man aber nichts hat. Es darf also nicht illusorisch werden. Wie die Staaten das im Einzelnen regeln, bleibt allerdings ihnen überlassen. Also frei nach Anatole France, was hat der Einzelne von einem Recht, wenn er überhaupt keine faktische Möglichkeit hat, das in irgendeiner Art und Weise zu gebrauchen? Und genau das ist ja das Problem. Man kann natürlich vom Hochhaus springen, aber das, was man eigentlich gerne sich wünscht, nämlich tödliche Arzneimittel, am besten vom Vertrauensarzt, dieser Weg ist ja bisher immer gänzlich verschlossen gewesen. Diese Entscheidung hat, das ist mein allerletzter Punkt jetzt, deutliche Kritik erfahren von jenem schon erwähnten Verfassungsrechtler und vormaligen Bundesverfassungsrichter Di Fabio. Sie erinnern sich, jene Position, die verfassungsrechtlich deutlich die Menschenwürdegarantie ins Spiel gebracht hat und eigentlich im Grundsatz eine Disponibilität am Lebensende deutlich in Frage gestellt hat. Was dieses Gutachten aus meiner Sicht sehr zu Recht betont ist, dass im Gewaltenteilensystem der Gesetzgeber berufen ist, entsprechende Optionen zu eröffnen und nicht ein Gericht, ja. Der Gesetzgeber muss ein Szenario, ein institutionelles Verfahren etablieren. Und das kann nicht sozusagen durch einfachen Antrag bei jener Behörde erledigt werden, die bisher auf die Arzneimittelsicherheit und so weiter, also Gefahrenabwehr, während der Dimension Aufgaben gerichtet war. Darüber hinaus betont Herr Di Fabio, dass aus der Menschenwürdegarantie, insofern konform mit dem, was ich Ihnen schon vorgeführt habe, so etwas wie eine Grundvorstellung von sittlicher Identität der Gesellschaft sich verbinde und man dementsprechend grundsätzlich also sehr vorsichtig sein muss mit, sagen wir mal, Suizidentschlüssen, denn die Rechtsordnung sei lebensbejahend und nicht lebensverneinend. Das Leben sozusagen als vitale Basis für die Inanspruchnahme aller Grundfreiheiten, aller Grundrechte und all dem, was Recht überhaupt möglich machen kann. Er schließt daraus, dass es Kraft der Menschenwürdegarantie der den hoheitlichen Instanzen per se verboten ist, an Suizidentschlüssen aktiv mitzuwirken. Er dekretiert daraus ein direktes Verbot, ein verfassungsrechtliches Verbot auf der Basis der Menschenwürdegarantie, dass staatliche Behörden sich beteiligen an Suizidgeschehen. Das ist eine mögliche, sicherlich keine zwingende Schlussfolgerung, aber immerhin eine mögliche, wenn man eben das Gesamtheitliche aus der Menschenwürdegarantie deduziert und dann ein bestimmtes Bild von menschenwürdiger Gesellschaft im Ganzen skizzieren will. Das ist eine Möglichkeit. Was dabei allerdings insbesondere dann im unteren Teil übersehen wird, ist, dass ja gleichwohl immer noch die Schutzverpflichtung bleibt für die verantwortliche Hoheitsgewalt, dem Einzelnen ja Handlungsspielräume zu eröffnen, um seine Entschlüsse, sofern er frei verantwortlich ist und wenn wir akzeptieren, dass er auch über sein Leben disponieren kann, auch in Vollzug zu setzen, unter welchen Bedingungen auch immer. Ja? Und diese Schutzpflichtverantwortung kann man nicht von vornherein ausblenden, indem man nur sagt, der Staat darf sich nicht beteiligen. Das mag man für beachtenswert und für zustimmungswürdig ansehen, aber es bleibt die offene Frage, welches andere Szenario denn dann bestehen soll. Und dafür ist die staatlich verfasste Hoheitsgewalt verantwortlich, dass sie ein entsprechendes Szenario auch bereitstellt. Ich habe, und das ist nun der allerletzte Punkt, mal vor 2, 3 Jahren dafür plädiert, doch offen zu sein für die Institutionalisierung eines Verfahrens, das die nötige Beratung, die nötige Aufklärung und vor allem die Perspektive lebensfreundlicher Optionen eröffnet. Also wenn Sie so wollen, von der Ausgangsidee, auch wenn die Situationen gar nicht vergleichbar sind, so etwas wie die Beratung, die wir auch im Schwangerschaftskonflikt kennen, mag man nur über die Praxis denken, was man will, aber die Idee ist ja hörenswert. Wir sprechen darüber, genau das ist ja wünschenswert. Wir versuchen zu helfen im Angebot. Wir versuchen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir versuchen, andere Alternativen zu entdecken. Dieses Angebot, das man institutionalisieren müsste und bei dem man auch Ärzte mit einbeziehen müsste, die man aber durchaus als Ärzte in besonderem Auftrag deklarieren könnte, sodass damit der Arztethos im Ganzen nicht kontaminiert wird, ja. Dieses Angebot müsste allerdings glaubwürdig sein. Das heißt, es muss auch am Ende die Option geben, dass dann dem Einzelnen auch die Möglichkeit, die Mittel an die Hand gegeben werden. Wenn man das nicht will und wenn das Recht das nicht will, sich sozusagen verweigert, dann werden wir weiter in einer heterogenen Rechtslage verbleiben, die im Strafrecht verbietet und im öffentlichen Recht plötzlich wieder mit dem Verfassungsrecht Freiräume schaffen will. Dann werden wir keine Klarheit bekommen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.